Hermann Simon. Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Viele Menschen meinen, die Gewinnorientierung privater Firmen sei die Wurzel allen Übels, von der Ausbeutung von Arbeitskräften über die ungerechte Verteilung des Wohlstandes bis hin zur Umweltzerstörung. Dabei ist Gewinn nichts anderes als das Gegenteil von Verschwendung. Nur Firmen, die Gewinn machen, können ihn auch gerecht verteilen. Das übersehen nicht nur Kapitalismuskritiker, sondern auch Manager, die das Konzept der Gewinnmaximierung vernachlässigen oder unter den Teppich kehren, um ihren eigenen Misserfolg zu verschleiern. In diesem Klima können weder Profite noch Investitionen gedeihen, die auch der Gesellschaft zugutekommen. Deshalb gehen wir in diesen Blinks das Thema noch einmal von vorn an. Sie erklären dir, wie sich Gewinn überhaupt definiert und warum er für Unternehmen überlebenswichtig ist. Einblicke in die Themen Preis, Absatz und Kosten helfen dir, den Fokus auf die schwarzen Zahlen zu legen und mit deiner Firma mehr Gewinn zu machen als die Konkurrenz. Blink Nummer 1. Der Gewinn ist das, was Unternehmen nach Abzug aller Kosten behalten. Er sichert langfristig ihr Überleben. Auf das Wort Gewinn stoßen wir nur selten, selbst in Presseberichten über Unternehmen. Stattdessen handeln sie von Umsätzen, EBTs, Cashflows und anderen Größen. Da stellt sich die Frage, was ist denn nun der Gewinn und ist er überhaupt relevant? Eigentlich ist es ganz einfach. Gewinn ist das, was einem Unternehmen nach Abzug aller Kosten bleibt. Und er bildet die Grundlage dafür, dass das Unternehmen langfristig am Markt überlebt. Obwohl das allgemein anerkanntes BWL-Wissen ist, kursieren in den Medien viele verschiedene Begriffe und Definitionen von Gewinn, die das Bild verzerren. Sie lassen Firmen erfolgreich aussehen, die eigentlich Verluste machen. Erstmal zum Gewinn. Jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet, aus seinem erwirtschafteten Umsatz nicht nur die Produktionskosten zu zahlen, sondern allerlei Ansprüche von Dritten zu begleichen. Das sind zum Beispiel Löhne, Steuern, Zinsen, Lieferkosten und Dienstleistungen. Was am Ende übrig bleibt, ist der Gewinn. Eine Unternehmerin darf dieses Geld behalten und weiterverwenden. Zum Beispiel, um Aktionäre auszuzahlen, Innovationen zu fördern, Pensionen für die Beschäftigten oder finanzielle Polster für die nächste Krise anzulegen. Anstatt diesen Nettogewinn oder auch Gewinn nach Steuern zu veröffentlichen, denken sich Unternehmen Definitionen aus, die auf Verbraucher und Aktionäre attraktiver wirken. Zum Beispiel den EBT, Earning Before Tax, also Gewinn vor Steuern. Andere verzichten sogar darauf, Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen abzuziehen und geben einen sogenannten EBITDA an, also Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Puh! Wie wenig dieser Begriffswirrwarr über den tatsächlichen Gewinn einer Firma aussagt, zeigt das Beispiel Uber. Der Fahrdienstanbieter ging 2019 an die Börse und präsentierte für 2018 einen Core Contribution Profit von 940 Millionen Dollar. Das Wort Profit hört sich nach Gewinn an, aber Uber machte in diesem Jahr 3,8 Milliarden Verlust. Wie überlebt Uber? Die Antwort lautet: Liquidität, also Zahlungsfähigkeit oder auch Cashflow. Durch Fremdkapital verschiedener Investoren kann ein Unternehmen lange Zeit ohne eigene Gewinne auskommen. Das mag sinnvoll sein, um einer Firma Starthilfe zu geben oder um Innovationen zu fördern. Doch auf lange Sicht ist diese Verschwendung gefährlich. Egal, auf welche Definition du stößt, Gewinnrechnungen sind nie zu 100% vergleichbar, weil sie Prognosen enthalten und je nach Branche, Unternehmensgröße und Land variieren. Um Firmen zu vergleichen, nutzt du deshalb am besten die Rendite. Sie gibt in Prozent an, welchen Anteil des Umsatzes, des Eigenkapitals oder des Gesamtkapitals das Unternehmen als Gewinn behält. Blink Nummer 2. Die Deutschen gründen immer weniger Unternehmen und das, obwohl sie die Rendite deutscher Firmen überschätzen. Wenn du selbst in der Wirtschaft tätig bist, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass die meisten Menschen herzlich wenig von diesem Thema verstehen. In Deutschland herrscht etwa eine große Unkenntnis darüber, wie groß die Gewinne inländischer Unternehmen sind. Die Bevölkerung nimmt an, sie seien viel höher, als es tatsächlich der Fall ist. Dabei schneiden deutsche Firmen, abgesehen von einigen Stars, im internationalen Vergleich schlecht ab. Das Ausmaß der Unkenntnis zeigen Umfragen, die seit den 90er Jahren im Rahmen jährlicher Studien durchgeführt wurden. Der Durchschnitt der Befragten schätzte die Umsatzrendite deutscher Firmen auf 20%. Das entspricht dem Gewinn von Amazon, aber nicht dem Durchschnitt der deutschen Unternehmen. Die liegen stattdessen seit Jahrzehnten bei ungefähr 3%. So niedrig ist der Gewinn unter OECD-Ländern allein in Österreich. Durchschnittlich 3% bedeutet, dass es neben ein paar erfolgreichen Firmen auch viele gibt, die Verluste machen. Wenn viele Deutsche eine so traumhafte Vorstellung vom Gewinn haben, kaufen sie sicher gern Aktien, oder? Fehlanzeige. Die Aktionärsquote, also der Anteil der Aktienbesitzer an der Bevölkerung, liegt in Deutschland mit 6% stark unter dem weltweiten Durchschnitt. In der Schweiz sind es 20, in den Niederlanden 30%. Laut einer Online-Umfrage, die Statista 2013 durchgeführt hat, meint über die Hälfte der Deutschen, Aktien seien nicht so gewinnträchtig wie andere Anlageformen, obwohl empirisch belegt ist, dass Aktien auch langfristig deutlich mehr Rendite bringen als beispielsweise Staatsanleihen oder Gold. Und auch ausländische Anleger sind an der deutschen Börse nicht stark vertreten. Das liegt daran, dass die Renditen seit Jahrzehnten niedrig und stabil sind. Ein eher langweiliges Börsenklima. Wollen denn viele deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer sein, wenn sie schon meinen, es gäbe eine Rendite von 20%? Nein. Die Zahl der Deutschen, die ein Unternehmen gründen, nimmt stetig ab. 2014 waren es 1,36 Millionen, 2018 nur noch 547.000, also weniger als die Hälfte. Diese Durchschnittswerte bedeuten nicht, dass es keine gewinnstarken Firmen in Deutschland gibt. Einige Gewinnstars sind breit über die Branchen gestreut. So zum Beispiel der Ticketingdienst Eventim mit einer enormen Rendite von 42,4% oder die Deutsche Börse Group mit einem Gewinn von 896 Millionen Euro und einer Rendite von 32%. Allerdings sind nur wenige von ihnen an der Börse notiert und sie machen nicht genug Umsatz, um international mitmischen zu können. Die Großunternehmen mit hohen Umsätzen schneiden dagegen im globalen Vergleich sehr schlecht ab, was den Gewinn angeht. So macht zum Beispiel Volkswagen einen höheren Umsatz als Apple, doch die Nettoumsatzrendite liegt bei VW mit 5% deutlich unter den 21,1% von Apple. Blink Nummer 3. Gewinn ist für Unternehmen die einzig sinnvolle Zielgröße und sollte die erste Priorität haben. Viele im Management sind anscheinend der Meinung, Gewinnmaximierung sei out, obwohl das den Grundlagen der Betriebswirtschaft widerspricht. Stattdessen streben sie nach Umsätzen, Marktanteilen oder danach, Wettbewerbsgegner zu verdrängen. Ziele gibt es viele, aber Gewinn, also die Bottomline der Bilanzrechnung, sollte für Unternehmen die oberste Priorität besitzen. Denn er sichert das Überleben und er berücksichtigt die Konsequenzen aller wirtschaftlichen Handlungen. Andere Ziele sind nur dann sinnvoll, wenn sie langfristig auf Gewinn hinauslaufen. Im Endeffekt streben die meisten Firmen nach Rentabilität, denn das ist die Grundlage der Marktwirtschaft. Dafür nutzen sie unterschiedliche Definitionen, darunter die aussagekräftigen Größen Rendite, Gewinn oder Shareholder Value. Der Shareholder Value ist der Wert, den eine Firma an ihre Aktionäre ausschüttet, und er setzt sich zusammen aus der Dividende und der Wertsteigerung der Aktie. Da dieser Wert nur steigt, wenn der Gewinn steigt, sind Shareholder Value und Gewinn als Ziele nahezu identisch. Studien zeigen, dass sie die sichersten Ziele für den Erfolg und das Überleben eines Unternehmens sind. Das liegt vor allem daran, dass sie alle Faktoren der Umsatz- und Kostenseite mit einbeziehen, anstatt Teilaspekte zu vernachlässigen. Viele Firmen verfolgen vordergründig etwas anderes, beispielsweise Wachstums- oder Volumenziele. Um zu wachsen, steigern sie Absätze oder Umsätze, erschließen Marktanteile oder versuchen, einen Markt zu dominieren, indem sie Konkurrenten übertrumpfen. So setzte sich VW das Ziel, mehr Autos zu verkaufen als Toyota. Wachstum und Volumen fungieren hierbei als Ersatzziele für eine langfristige Gewinnmaximierung. Diese Strategie kann aufgehen, wie bei den sogenannten Hidden Champions, von denen es in Deutschland mehr gibt als anderswo. Diese Firmen sind zwar eher unbekannt, aber in ihrer Branche weltmarktführend. Das haben sie durch Innovationen und hohe Produktqualität erreicht. Sie erzielen so langfristig stabile Gewinne, die deutlich über dem deutschen Durchschnitt liegen. Fusionen und Übernahmen helfen ebenfalls dabei, durch Wachstum langfristig Gewinne zu sichern. Allerdings kann die Wachstumsstrategie auch scheitern, wenn das Management dafür die Gewinnseite vernachlässigt. Das erfuhren viele Internetfirmen Anfang der Nullerjahre. Sie setzten allein auf Marktdominanz durch hohe Kundenzahlen. Also drückten sie die Preise aggressiv und nahmen große Verluste in Kauf. Investoren pumpten Riesensummen in diese Spekulation. Obwohl die New Economy Blase 2002 platzte, wiederholt sich dieser Trend heute. Firmen wie Uber oder WeWork sind an der Börse mehrere Milliarden wert, obwohl sie bisher nur Verluste gemacht haben. Ihre Zukunft bleibt ungewiss. Bei sozialen, politischen oder ökologischen Zielen ist es ähnlich. Das Management kann dadurch sehr wohl Erfolg haben, etwa größere Kundentreue und Mitarbeiterzufriedenheit erreichen. Aber nur, solange es den Gewinn priorisiert. Blink Nummer 4. Gewinn und Ethik widersprechen sich nicht. Bei Gewinnmaximierung denken viele an Ausbeutung, Korruption und ungerechte Verteilung des Wohlstands. Aber ist der Profit wirklich die Wurzel dieser Übel? Ist Gewinn unethisch? Nein. Gewinne von Privatunternehmen sind die Grundlage für eine funktionierende Marktwirtschaft. Und ein Vergleich verschiedener Gesellschaftssysteme zeigt, dass das gewinnorientierte System nicht die Ursache für die genannten Missstände ist. Es kann sie sogar mindern. Im Grunde widersprechen sich Gewinn und Ethik nicht, sondern es ist der Verlust, der die größten Schäden anrichtet. Viele Menschen kritisieren, dass Unternehmensgewinne in den privaten Taschen von Managern oder Aktionären landen. In einer sozialen Marktwirtschaft wie Deutschland und vielen anderen Ländern sorgt der Staat aber dafür, dass die Gewinne zu großen Teilen zurück in die Gesellschaft fließen. Neben den Steuern geschieht das in Form von Investitionen, neuen Arbeitsplätzen oder steigenden Löhnen. Auch die Macht von Betriebsräten und Gewerkschaften unterstützt diese Verteilung. Würde die Gesellschaft noch mehr profitieren, wenn der Staat noch stärker eingriffe? Ein Blick auf die Geschichte oder auf heute existierende sozialistische oder kommunistische Systeme zeigt das Gegenteil. Staaten ohne kapitalistische Marktwirtschaft leiden deutlich mehr unter Problemen wie Korruption, Vetternwirtschaft und Ausbeutung. Außerdem ist die Wirtschaftsleistung in diesen Systemen niedriger. Es gibt also auch weniger zu verteilen. Das liegt unter anderem daran, dass die Motivation zu Innovation und Leistung fehlt. Denn dafür brauchen Unternehmer Handlungsfreiheit und den Anreiz, einen Anteil des Umsatzes zu behalten. Erst diese unternehmerische Freiheit und der Erfolg in Form von Profiten ermöglicht es Firmen, in die Gesellschaft zu reinvestieren, also ihre Mitarbeiter höher zu entlohnen und ihre Kunden und Lieferantinnen zufriedenzustellen. Gewinn ist zudem der größte Anreiz für Innovationen, die das Leben vieler Menschen verbessern. Es ist nicht abzustreiten, dass es in der Wirtschaft unethisches Verhalten gibt. Immer wieder kommt es zu Intransparenz, Steuerhinterziehung und sogar zu Betrug und Diebstahl. Unanständige Menschen gibt es in allen Erfolgsklassen und Branchen. Das ist aber kein Argument gegen Gewinn. Offensichtlich schlechte Folgen für die Gesellschaft hat hingegen der Verlust. Firmen, die ihre Ressourcen verschwenden, ohne Gewinn zu machen, die also Arbeitskraft, Geld und Rohstoffe vergeuden, ohne dabei für ihre Kundschaft einen nachhaltigen Wert zu schöpfen, machen auf lange Sicht Verluste. Sie können keine Zukunftsinvestitionen tätigen oder Polster für Krisenzeiten aufbauen. Auch im Betrieb sorgt Verlust für Frust und Demotivation. Irgendwann folgt die Insolvenz, sodass die Firma ihre Kredite und Steuern nicht mehr zahlen kann. So gesehen ist es nicht das Gewinngeschäft, das unethisch ist, sondern das Verlustgeschäft. Blink Nummer 5. Typische Ursachen für Verluste sind falsche Ziele, leere Branchen und ein planloses Management. Warum sind die Renditen in Deutschland eigentlich so niedrig? Die Steuern seien zu hoch, hört man als Antwort, und außerdem greife die Politik zu hart in die Freiheit der Marktwirtschaft ein. Aber das kann nicht die ganze Wahrheit sein, denn französische Firmen machen deutlich mehr Gewinn, obwohl staatliche Maßnahmen dort noch mehr Einfluss haben. Auch die Gewerkschaften sind in Frankreich stark. Wichtige Ursachen für Verluste und fehlende Gewinne liegen im Unternehmen selbst, und zwar bei den Managemententscheidungen. Wer sich die falschen Ziele steckt, sich in aussichtslosen Branchen befindet oder sich in diversen Projekten und Ideen verzettelt, anstatt sich auf einen profitablen Bereich zu fokussieren, darf sich über Verluste nicht wundern. In Ländern wie Frankreich oder der Schweiz sind Gewinnziele tendenziell beliebter und dementsprechend liegen dort die Renditen höher. In vielen anderen Ländern verfolgen Unternehmen aber lieber Wachstum und Marktanteile. In China, Japan und den USA ist dieser Trend so stark, dass es dort fast tabu ist, Marktanteilsziele anzuzweifeln. Genau das tat Hermann Simon in einem Gespräch mit dem ehemaligen Marketingchef von Sony. Wegen der langjährigen Verluste riet ihm Simon, Sony müsse seine aggressive Rabattpolitik einstellen und stattdessen auf Gewinn durch Premiumprodukte setzen. Damals stieß Simon mit diesem Rat auf Ablehnung. Doch 2015 änderte Sony seine Strategie in Richtung Qualität und Gewinn. Heute liegt die Rendite des Konzerns bei über 10%. Selbst die beste Strategie hilft nicht, wenn du in einer leeren Branche agierst. Also einer Branche, die dir keine Gewinne mehr verspricht. Gründe dafür sind zu wenige Kunden, zu mächtige Lieferanten, zu viele Wettbewerber oder eine Überkapazität. In Branchen wie der Flugbranche, dem Lebensmitteleinzelhandel oder der Automobilindustrie treffen mehrere Faktoren aufeinander, sodass es Sinn ergeben kann, aus der Branche auszusteigen. Alternativ kannst du mit einem Konkurrenten fusionieren, wie es beispielsweise Karstadt Kaufhof machte. Eine Branche zu verlassen, ist eine harte Entscheidung. Ähnlich hart ist es, ein Produkt oder ein Projekt einzustellen, von dem du merkst, dass es sich nicht mehr lohnt. Denn möglicherweise ist es tief in der Tradition und den Werten deines Unternehmens verankert. Hier muss das Management trotzdem Konsequenz zeigen. Sich auf profitable Geschäftszweige zu fokussieren, ist überlebenswichtig. Das bewies etwa der Gebäckhersteller Grison de Beukeler. Sein Traditionsgeschäft war der Lebkuchen. Doch wegen der kurzen Saison und unzähliger Konkurrenten zahlte es sich nicht mehr aus. Die Firma stellte es also komplett ein und nutzte die frei gewordenen Ressourcen, um profitablere Bereiche zu stärken. Mit großem Erfolg. Blink Nummer 6. Du kannst deinen Gewinn erhöhen, indem du deine Kundschaft besser kennenlernst und differenzierte Preise schaffst. Erstaunlich viele Firmen unterschätzen die Wirkung des Preises auf den Gewinn. Sie wenden eine pauschale Rechnung auf alle Produkte an und überlassen den Rest dem Vertrieb. Vermeide diesen Fehler und nutze differenzierte Preise, um möglichst viele Kunden zu erreichen und deinen Gewinn zu erhöhen. Nach traditioneller, aber veralteter Methode berechnet sich ein Preis allein nach der Arbeitszeit, die in einem Produkt steckt. Zwar ist die Arbeitszeit entscheidend für den Mindestpreis, doch das bedeutet weder, dass das der optimale, also gewinnmaximale Preis ist, noch, dass das der einzige mögliche Preis ist. Der gewinnmaximale Preis liegt in der Mitte zwischen dem variablen Stückpreis, also den reinen Produktionskosten, und dem maximalen Preis, bei dem niemand mehr das Produkt kauft. Sowohl ein darunter als auch ein darüberliegender Preis kann dem Gewinn langfristig schaden. Aus Angst, Kundschaft zu verlieren, scheuen sich Firmen davor, ihre Preise zu erhöhen. Dabei steigern schon minimale Erhöhungen den Gewinn signifikant. Viele Menschen sind laut Studien sehr wohl dazu bereit, etwas mehr für Qualität zu bezahlen. Viel vorsichtiger sollten Firmen dagegen bei Preissenkungen sein. Die sind schwer rückgängig zu machen und außerdem kann das Image darunter leiden. Denn viele schließen vom Preis auf die Qualität. Der sogenannte Snob-Effekt beschreibt, dass Personen sogar zu überteuerten Produkten greifen, um Prestige zu gewinnen. Solche psychologischen Effekte solltest du beim Preismanagement beachten. Viele Menschen tendieren zum Beispiel zu einem mittleren Preis, wenn sie sich nicht auskennen und deshalb keine Basis für eine rationale Entscheidung haben. Deshalb lohnt es sich, die Preispalette durch ein teures Produkt zu vergrößern. Selbst wenn der Sauvignon Blanc für 40 Euro für immer im Regal stehen bleibt, erhöht er deinen Gewinn, weil der mittlere Preis deiner Weine insgesamt steigt. Außerdem empfehlen sich differenzierte Preise, also mehrere Preise für ein Produkt, die sich zum Beispiel nach der Zahlungsbereitschaft der Kundschaft richten. Einigen ist dein Produkt zu teuer, aber bei 2 Euro weniger würden sie zugreifen. Andere kaufen es, würden aber auch mehr dafür zahlen. Bei einem einheitlichen Preis verpasst du Gewinnchancen am unteren und oberen Bereich des Möglichen. Verschiedene differenzierte Preissysteme sind zum Beispiel Auktionen, Rabatte für Studierende oder mehrdimensionale Preissysteme wie Amazon Prime oder die Bahncard. Die Preise können sich auch nach der Verfügbarkeit eines Produktes oder nach der Saison richten. Preismanagement ist also keine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Von der Zielsetzung bis zum Monitoring der Ergebnisse sollte ihn das Top-Management ernst nehmen. Blink Nummer 7. Mehr Absatz bedeutet nicht unbedingt mehr Gewinn. Ein zweites beliebtes Mittel, um Gewinne zu erhöhen, ist das Absatzwachstum. Klar, wenn du mehr verkaufst, verdienst du mehr. Oder nicht? So einfach ist es nicht. Häufig erreichen Firmen höhere Absätze erst durch Preissenkungen, die sich langfristig in Verlusten äußern. Du solltest diese Methode vermeiden und stattdessen lieber dein Angebot erweitern oder auf besseren Service setzen. Dass mehr nicht immer besser ist, siehst du am Beispiel von General Motors, kurz GM. Der Autokonzern verliert seit Jahrzehnten Marktanteile und setzte sich deshalb Anfang der Nullerjahre ein ambitioniertes Ziel. GM wollte seine alte Marktposition zurückerobern und dafür in einem Jahr 5 Millionen Autos verkaufen. Um das zu schaffen, gab der Vertrieb sämtlichen Kundinnen und Kunden Mitarbeiterrabatte. Der Umsatz stieg zwar in einem Monat um satte 41%, aber der Erfolg währte nur kurz. Schon im selben Jahr machte GM noch höhere Verluste als zuvor, nämlich 10,5 Milliarden Dollar, und der Börsenwert brach um 40% ein. Diese Methode heißt preisinduziertes Absatzwachstum. Weil GM das Mehr an verkauften Autos durch illusorische Preise erkaufte, wirkte sich der veränderte Absatz nicht positiv, sondern sogar negativ auf den Gewinn aus. Um das zu vermeiden, steigerst du deinen Absatz am besten autonom, also ohne dabei die Preise zu senken. Eine einfache Methode besteht darin, Rabatte nicht in Form von Preissenkungen anzubieten, sondern in Form von zusätzlicher Leistung. Beispielsweise hätte General Motors seine Kundschaft mit Gratis-Reifenservices locken können. Solche Naturalrabatte haben den Vorteil, dass sie den Preis nicht berühren, zusätzliche Beschäftigung bringen und sich weniger gewinnschädigend auswirken. Die Unternehmensführung sollte den Vertrieb in diese Richtung schulen und kommunizieren, dass es nicht nur um Umsatzsteigerung geht, sondern darum, Gewinne zu machen. In manchen Fällen bedeutet das sogar, auf einen Verkauf zu verzichten. Das Beispiel des Reifenservices beinhaltet eine weitere Verkaufsstrategie, nämlich das Serviceangebot zu erweitern. Wer mehr Service anbietet und diesen auch gewinnbringend verkauft, erzielt höhere Gewinne und stärkt die Kundenbindung. Darüber hinaus kannst du deinen Absatz, deine Preise und die Treue deiner Kunden dadurch erhöhen, dass du vom Produktanbieter zum Systemanbieter wirst, wie beispielsweise die australische Firma Orica. Sie ist weltmarktführende Herstellerin von Sprengmitteln, beschränkt sich aber nicht auf die Mittel allein. Sie bietet einen umfassenden Service an, von der Analyse des Gesteins über die Sprengung bis zu Bohrungen. Das bietet der Kundschaft nicht nur Kompetenz und Qualität, sondern auch eine unkomplizierte Abwicklung aus einer Hand. Blink Nummer 8. Das Kostenmanagement sollte alle Beschäftigten mit einbeziehen und ein ständiger Teil der Unternehmenskultur sein. Preisänderungen betreffen in erster Linie die Kunden, während sich Änderungen des Absatzes zusätzlich auf die Logistik und die Produktion auswirken. Bei Maßnahmen im Bereich der Kosten sind dagegen Arbeitnehmerinnen und Zulieferer direkt betroffen, weil Einsparungen nicht selten bedeuten, dass sie um ihre Arbeitsplätze, Löhne und Aufträge fürchten müssen. Um ein angespanntes Betriebsklima zu vermeiden, sollten Führungskräfte deshalb rechtzeitig und aktiv mit den Betroffenen kommunizieren. Das gilt nicht nur für schwere Zeiten. Auch in erfolgreichen Phasen sollte allen Beteiligten bewusst sein, wie wichtig es ist, die Kosten permanent zu senken. Nichts anderes bedeutet Kostenmanagement, nämlich ständig und aktiv darum bemüht zu sein, die Kosten der Produktion zu senken und gleichzeitig die Produktivität und die Qualität beizubehalten oder zu verbessern. All das verkörpert der Elektrogerätehersteller Miele. Das Motto des renditestarken Familienunternehmens lautet seit 1899 immer besser. Dahinter steckt die Überzeugung, sich niemals auf Erfolg auszuruhen. Dazu gehört auch ein gewisses Gefühl von Unsicherheit im Betrieb. Es geht nicht darum, Angst zu schüren, sondern darum, dass den Mitarbeitenden auf allen Hierarchieebenen bewusst ist, wie wichtig Kosteneinsparungen für den Gewinn sind. Im besten Fall sind alle darum bemüht und geben auf der Basis ihrer eigenen Erfahrung im Betrieb selbst Vorschläge dazu, wie sich einzelne Arbeitsschritte effizienter gestalten lassen. Das wirkt motivierend und gilt genauso für die Führungsetage. Chefinnen und Chefs sollten mit gutem Beispiel vorangehen und widersprüchliche Signale vermeiden, also zum Beispiel keine harte Sparpolitik propagieren und gleichzeitig mit einem teuren Firmenwagen vorfahren. Bei gleichbleibenden Preisen und Absätzen können allein Kostensparmaßnahmen die Rendite um 10% steigern. Es lohnt sich also, den Betrieb auf allen Ebenen zu untersuchen und dabei vor allem nach Blindleistungen Ausschau zu halten. Das sind Arbeitsschritte oder Produkte, die mehr Kosten verursachen, als sie Nutzen oder Gewinn bringen. Ein Beispiel sind die Werbebroschüren, die Stromanbieter oder Banken noch heute in Papierform verschicken, obwohl sie bei den meisten Menschen direkt im Papierkorb landen. Wenn du Blindleistungen in deiner Firma erkennst, kannst du von einem Push zu einem Pull-System wechseln. Du bietest also nicht mehr ungefragt eine Leistung an, sondern verkaufst sie erst, wenn Kunden sie fordern. Auf diese Weise kannst du beobachten, ob es sich lohnt, die Leistung überhaupt anzubieten. Im Grunde bedeutet Gewinnmaximierung nichts anderes als das Gegenteil von Verschwendung. Wer darum permanent bemüht ist, kann am Markt langfristig überleben und gleichzeitig einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Gewinne nicht nur das langfristige Überleben eines Unternehmens sichern, sondern sie fließen in Form von Steuern, Zukunftsinvestitionen und Innovationen auch zurück in die Gesellschaft. Weil viele CEOs den Gewinn nicht an die erste Stelle setzen und lieber Ziele wie Wachstum oder Marktanteile verfolgen, machen sie langfristig Verluste. Um mit deinem Unternehmen rentabler zu werden, kannst du Preise und Absätze verändern und Kosten einsparen, musst dabei aber die komplexen Wechselwirkungen beachten. Den Gewinn solltest du in allen Hierarchieebenen deiner Organisation als wichtiges Ziel kommunizieren. Was du konkret umsetzen kannst. Stell deine Bilanzrechnung auf den Kopf. Hast du schon mal ausprobiert, deine Bilanzrechnung verkehrt herumzulesen? Wenn du die Bottomline zuerst anschaust und dann nach oben liest, steht der Gewinn ganz oben und der Umsatz viel weiter unten. Was sich albern anhört, ist eine bewährte Methode, um die Aufmerksamkeit auf den Gewinn zu lenken. Das waren unsere Blinks zu "Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen" von Hermann Simon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.